Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch am Anfang eine kurze Geschichte erzählen, die ich mal erlebt habe. Und zwar war das, als ich gerade angefangen habe zu studieren. Ich war im ersten Jahr Theologie und da kam meine Schwester zu mir, freudestrahlend. Sie hatte gerade Bibelstunden, sie ist also meine jüngere Schwester, hat Bibelstunden bekommen und hat was Neues aus der Bibel gelernt und ist zu mir gekommen und hat gesagt, du interessierst dich ja für die Bibel, ja? Du studierst es ja jetzt, ich muss dir das mal erzählen, ja, so super. Und zwar, sie haben eine Geschichte gelesen aus der Bibel und sie haben versucht, die Geschichte mal so zu lesen, als ob sie die noch nie gehört hätten. Und versucht mit ganz neuen Augen irgendwie da an die Geschichte ranzugehen und haben überlegt, was können wir Neues finden hier in der Geschichte. Und sie haben was gefunden, meine Schwester war begeistert. Und kam jetzt zu mir und sagt, können wir das Experiment auch mitmachen? Hast du Lust? Lesen wir es zusammen und überlegen, was gibt's Neues und du sagst mir, ob du was Neues gefunden hast? Ich habe natürlich gesagt, ja klar, ne? Welche Geschichte, um was handelt es sich denn? Erzähl, lass uns lesen zusammen, super. Wir haben das Gleichnis vom verlorenen Schaf gelesen. Und wir lesen das und danach fragt sie mich, und? Was sagst du? Ja, schöne Geschichte, super Gleichnis. Ach, was Jesus da erzählt, das ist toll. Aber auf was willst du hinaus? Ja, hast du die eine Stelle gelesen? Hast du das schon mal gelesen? Wusstest du, dass es so da steht? Und ich, was genau meinst du? Kannst du mir ein bisschen helfen? Na hier in dem Vers, da steht doch, und ich lese das, und für mich war das damals ein Plot-Twist. So, die ganze Geschichte hat sich komplett verändert und ich dachte mir, huch, ich dachte mir, ich kannte die Geschichte. Ich habe die schon 100-mal gelesen, aus der Kindersabbatschule, aus Menschen in Gottes Hand. Mir wurde viel vorgelesen von meiner Mutter. Ich dachte, ich kannte die Geschichte und da ja, werde ich jetzt nichts so Neues finden. Ich möchte mit euch heute in der Predigt genau diese Geschichte lesen und möglicherweise kennt ihr die Geschichte schon, weil ihr sie schon 100-mal gelesen habt, aus der Kindersabbatschule gehört habt. Möglicherweise ist für euch auch was Neues dabei. Lasst uns die Geschichte mal lesen. Und zwar steht die in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Und zwar möchte ich erstmal den Vers 1 lesen. Ich gehe Vers für Vers durch und werde dazu was sagen. Lukas 15, Vers 1. Dort heißt es, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Ja, also das ist jetzt erstmal der Kontext, in dem das Gleichnis dann nachher gleich noch erzählt wird. Es nahten sich allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Ja, also Jesus wird hier von einer Menschenmenge umgeben, aber das sind keine gewöhnlichen Menschen, das sind Zöllner und Sünder. Ja, die Juden haben damals gehofft, dass der Messias sie von den Römern befreit. Und die Zöllner waren die Gruppe, die für die Römer gearbeitet haben. Die haben also irgendwie gegen das Volk gearbeitet, gegen den Messias gearbeitet, gegen das, was sie eigentlich haben wollen und haben zusätzlich sogar noch ein bisschen mehr Geld verlangt, wenn sie Steuern eingetrieben haben oder Geld eingefordert haben und waren irgendwie, die Römer waren der natürliche Feind, die Zöllner waren der Verbündete vom natürlichen Feind der Juden, die Zöllner waren keine gute Gruppe, waren Verräter am eigenen Volk und dadurch irgendwie vielleicht sogar noch schlimmer als die Römer an sich. Und Zöllner haben ihn umringt und es heißt, Sünder waren auch dabei. Wahrscheinlich jetzt nicht Sünder, wie jeder von uns ja irgendwie ein Sünder ist, sondern wenn Lukas das in einem Atemzug mit den Zöllnern erwähnt und explizit sagt, da waren Zöllner und Sünder, da waren das wahrscheinlich irgendwie schlimmere Sachen. Irgendwie war Jesus hier von dem Abschaum der Gesellschaft umringt aus damaliger Sicht. Aber warum war Jesus jetzt von den Leuten umgeben plötzlich? Da müssen wir jetzt mal im Kapitel vorher ein bisschen lesen. Und zwar in Kapitel 14 wird Jesus auch schon von einer Menschenmenge umgeben. In Vers 25 heißt es: Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und Jesus redet hier dann über den Preis der Nachfolge. Es ist eine große Menschenmenge da vorher, in dem Kapitel vorher, und dann redet Jesus sowas wie, dass man seine Familie, seinen Vater und seine Mutter hassen soll und dass man sein Kreuz tragen soll, um sein Jünger zu sein. Vergleicht das dann auch mit einem Baumeister, der die Kosten überschlägt, bevor er anfängt zu bauen, oder einem König, der überschlägt, ob das Sinn macht, anzugreifen oder nicht. Und er sagt, ja, überlegt euch doch, ob das für euch Sinn macht, mir nachzufolgen oder nicht. Jesus provoziert an der Stelle auch, wenn er hier von Hassen redet, weil wir alle sind uns einig, dass man die Eltern lieben sollte. Aber Jesus möchte hier die Prioritäten klären und sagen, dass er an erster Stelle stehen möchte und dass der Glaube an Gott an erster Stelle stehen soll. Und Jesus beendet diese Rede in Vers 34 und 35 mit den Worten: Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und jetzt fängt das Kapitel 15 so an: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Also von der großen Menschenmenge, die noch im Kapitel 14 da war, sind nur noch Zöllner und Sünder geblieben. Die hatten vielleicht auch gar nichts mehr zu verlieren. Die wurden von ihrer Familie vielleicht schon ausgestoßen und für sie waren diese Worte Jesu vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber Fakt ist, dass nur noch sie übrig geblieben sind. Und dann heißt es weiter: Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Also Jesus ist hier nur noch von diesem Abschaum umgeben, von den Zöllnern und Sündern, und die Pharisäer mögen das gar nicht. Die murren, die sind schlecht drauf und sagen, der nimmt sich dieser Leute an, und er isst mit ihnen. Interessanterweise hat Jesus auch gerade im Kapitel vorher mit den Pharisäern gegessen. Wenn wir wieder im Kapitel 14 lesen, ab Vers 12, dort ist er bei den Pharisäern eingeladen und er spricht dort bei ihnen. Er sprach aber zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Blinde, Verkrüppelte, Lahme ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also damals haben jetzt viele Leute gedacht, dass Armut oder Krankheit eine Strafe von Gott ist. Bei dem Blindgeborenen sprechen die Jünger zu Jesus und sagen, wer ist denn jetzt schuld, wer hat denn gesündigt, dass der blindgeboren ist, war es wirklich er oder war es vielleicht doch irgendwie seine Eltern? Jesus klärt das in der Geschichte, aber für die Leute war klar, dass diese Leute, über die Jesus hier redet, die Armen und Kranken, das ist schon was Besonderes, wenn Jesus sagt, man soll mit ihnen essen. Die sind wahrscheinlich nicht so ganz koscher. Und Jesus isst zusammen mit den Pharisäern, er isst zusammen mit den Armen und Blinden und Kranken und er isst zusammen mit den Zöllnern und Sündern, die dann vielleicht dazu nochmal eine Steigerung waren. Jesus nimmt sich aller Menschen an und er isst mit ihnen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die urteilen über die Leute und sagen, warum macht Jesus das? Warum isst er mit den Leuten, mit diesen Sündern? Er nimmt sich der Sünde an und isst mit ihnen. Bevor wir jetzt Vorurteile gegenüber den Pharisäern haben, möchte ich kurz mal eine Lanze brechen für die Pharisäer. Die Pharisäer waren eine Gruppe, die sich gebildet hat, nachdem die Juden wieder aus dem Exil aus Babylon zurückgekommen sind. Und sie haben überlegt, was ist denn schiefgelaufen und sind zum Schluss gekommen, wir haben falsche Götter angebetet, wir haben Götzendienst gemacht und wir haben Gott nicht an erste Stelle gesetzt, deshalb mussten wir ins Exil gehen. Und sie haben gesagt, lass uns das ändern, lass uns Gott an erste Stelle setzen, lass uns keine fremden Götter anbeten. Und die Situation war so, dass sie zwar aus dem Exil wieder befreit wurden, sie haben wieder zu Hause gelebt, sie waren in Jerusalem, sie waren in Judäa, allerdings gab es immer irgendwelche Besatzungsmächte, erst die Perser, dann die Griechen, dann die Römer, immer gab es Leute, die Geld von ihnen verlangt haben, Steuern, und wenn sie die Steuern nicht gezahlt haben, dann gab es Krieg, es war mehr Schutzgeld als Steuern. Und sie wurden nicht nur erpresst, sondern sie wurden auch in vielen anderen Richtungen unterdrückt und so haben sich die Leute nicht frei gefühlt. Sie haben gesagt, wir sind irgendwie immer noch im Exil, irgendwie, wir sind immer noch nicht richtig frei. Und deshalb haben die Pharisäer gesagt, wir müssen jetzt eine Reform in Gang setzen. Wir müssen wirklich jetzt an Gott glauben. Und wir haben einen Messias nötig, wir haben einen Erlöser nötig, wir warten darauf, dass der Messias uns von dieser Unterdrückermacht, von den Römern befreit, aus diesem Leben und endlich, dass wir endlich wieder frei sind, frei leben können. Und sie haben gesagt, lasst uns die Gebote halten, lasst uns Gott wirklich an erste Stelle setzen. Und sie haben so eine Art einen Schutzzaun um die Gebote Gottes gemacht, dass wenn man ein Gebot übertritt, dass man nicht das eins von den 10 Geboten übertritt, sondern eins von den Pharisäern. Lieber zu viel halten als zu wenig. Ich glaube, dass die Pharisäer damals heute gute Adventisten sein könnten, die sich voll in die Gemeinde einbringen, die die ganze Zeit davon reden, dass sie einen Messias notwendig haben, der bald kommen wird. Und die Gott gehorsam sein möchten und ihn an der ersten Stelle stellen möchten. Die Pharisäer hatten wirklich gute Vorsätze. In der Umsetzung war es ein bisschen kritisch und Jesus hat sich viel Zeit genommen, um sich mit den Pharisäern auseinanderzusetzen und ihnen zu sagen, was in der Umsetzung da falsch läuft, dass diese Tatsache, dass sie da so einen kleinen Schutzzaun um die Gebote gebaut haben, dass sich das vielleicht ganz toll anhört in der Theorie, aber in der Praxis den Blick der Menschen von Gott wegleitet auf irgendwelche Menschengebote und jeder sich nicht mehr überlegt, wie können wir Gott dienen, sondern jeder dahin kommt zu sagen, darf ich das machen, darf ich das machen und was sagt der, wenn ich das tue und was sagt der, wenn ich das tue. Jesus versucht diesen Missstand aufzudecken und Jesus geht häufig zu den Pharisäern und isst mit ihnen, er redet mit ihnen und jetzt redet er mit ihnen und spricht dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und das Gleichnis ist nicht nur ein Gleichnis, das heißt, es erzählte das Gleichnis, aber das Gleichnis hört erst im Ende vom Kapitel 15 auf. Eigentlich sind das drei Gleichnisse, die irgendwie eine Einheit bilden. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn, die alle irgendwie zusammengehören, weil Jesus erzählt nur ein Gleichnis und redet alle drei gleichzeitig. Als jetzt die Pharisäer murrten, spricht er hier in Vers 3. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also, Jesus stellt hier eine Frage. Er fragt, welcher Mensch ist unter euch, der nicht, und redet weiter. Wenn man jetzt eine Frage so beginnt und sagt, welcher Mensch ist unter euch, der nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wie würde man antworten? Welcher Mensch ist unter uns, der nicht 1 Million Euro nehmen würde, wenn man sie ihm anbietet? Welcher Mensch ist unter euch, der sein Kind nicht aus dem Brunnen zieht, wenn es verloren geht? Welcher Mensch ist unter euch, der nicht das eine Schaf sucht, wenn es verloren geht? Es ist klar, wenn Jesus die Frage schon so beginnt, was die Antwort darauf ist. Das ist eine rhetorische Frage und jeder wird sich denken, wenn Jesus die Frage so formuliert, ja, das mache ich so, na ganz, ganz klar. Da darf sich jetzt niemand melden und sagen, doch, ich habe hier andere, ich mache das anders. Und Jesus fragt, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also nachdem Jesus jetzt die Frage so beginnt, dass jeder sich denkt, ja klar, rhetorische Frage, muss ich mit Ja antworten, macht er nicht so weiter, wie man es vermuten würde. Er sagt, welcher Mensch ist unter euch, der nicht 99 Schafe in der Wüste lassen würde? Der Hirte lässt die 99 Schafe in der Wüste. Er geht nicht zum Stall, um die 99 in Sicherheit zu bringen. Er lässt sie in der Wüste stehen. Darauf hatte mich meine Schwester aufmerksam gemacht und gefragt, was soll das? Ich habe das in den Kindergeschichten irgendwie anders gehört. Jesus lässt sie in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ich glaube, nicht nur für meine Schwester und dann irgendwann für mich, sondern auch für die Zuhörer war das ein kleiner Schock. Vielleicht haben sie sich gefragt, habe ich das gerade richtig verstanden? Lässt er die 99 in der Wüste stehen? Das ist ziemlich dumm, weil es können jetzt alle 99 Schafe verloren gehen. Die haben niemand, der auf sie aufpasst und der Hirte lässt hier seinen ganzen Besitz, setzt seinen ganzen Besitz aufs Spiel, nur um ein Schaf zu retten. Die Schafe sind in der Wüste lebensbedrohlich gefährdet. Aber wie kommen die Schafe überhaupt in die Wüste? Die sind sicher nicht zum Weiden dorthin gegangen, die haben dort nichts zum Fressen. Es gibt dort keine Nahrung und wie sind sie dorthin gekommen? Da möchte ich jetzt nicht spekulieren, sondern weiterlesen. Wir halten aber fest, nachdem Jesus hier diese rhetorische Frage stellt, wo sich jeder denkt, ja, das macht jeder so, macht er so weiter, dass sich jeder denkt, das macht niemand so. Das ist ziemlich komisch. Und dann redet Jesus weiter und sagt, und wenn er es dann gefunden hat, das eine Schaf, wenn er es dann gefunden hat, so legt er sich's mit Freude auf die Schultern. Jetzt habe ich eine Frage für euch und die ist diesmal nicht rhetorisch. Was schätzt ihr, wie viel wiegt ein Schaf? Ihr dürft gerne einfach reinrufen. Wie viel wiegt ein Schaf? Ich sage noch dazu, Jesus redet hier nicht von einem Lämmchen, von einem Lamm, sondern von einem ausgewachsenen Schaf. 60, 70? Auch 60? 80, 100? Okay. Schwer. Dankeschön, ja super. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, ich habe im Internet mal gesucht danach und bin darauf gekommen, dass ein ausgewachsenes Schaf zwischen 45 und 160 Kilo wiegen kann. Keine Ahnung, wieso es so eine große Spannweite ist, vielleicht wegen verschiedenen Rassen und ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass Schafe heutzutage vielleicht auch ein bisschen schwerer gezüchtet werden, damit sie mehr Wolle geben und Schafe damals nur 50 gewogen haben, also so an der Unterseite von dieser Spannweite. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt so ein Schaf verloren, findet es wieder Und Jesus sagt, na, wer würde es nicht tun? Wer würde dieses 50 Kilo Schaf nicht voller Freude auf seine Schultern nehmen und nach Hause tragen? Es ist möglich, das Schaf auf die Schultern zu nehmen, fordert aber eine Menge Kraft und Anstrengung. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so gut für den Rücken ist. Ist auf jeden Fall aber so, dass er danach Muskelkater hat, sage ich jetzt einfach mal, dieser Hirte. Es war damals deutlich üblicher, die Schafe vor sich herzutreiben. Gerade wenn sich ein Schaf irgendwo, wenn ein Schaf verloren gegangen ist und man sowieso schon negative Emotionen hat und genervt ist, dass man ein Schaf suchen musste, würde man das Schaf eher vor sich hertreiben, um es wieder nach Hause zu bringen. Aber bei Gott ist das anders. Er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet und trägt ihn dann auf seinen Schultern. Und zwar mit Freude. Und dann heißt es weiter in Vers 6. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der Hirte freut sich, der das Schaf gefunden hat. Und bis hierhin war das Gleichnis für die Pharisäer vielleicht noch einigermaßen nachvollziehbar. Komische Sache, dass Jesus da sagt, dass das mit der Wüste da so erwähnt, aber sie können wahrscheinlich verstehen, was Jesus gemeint hat. Jesus ist ja auch kein Hirte und hat da vielleicht auch keine Ahnung. Die Pharisäer haben weite Teile des Alten Testaments damals auswendig gekonnt. Und jeder von uns hat ja irgendwie so seinen Lieblingsbibeltext. Du hast uns vorhin gesagt, dass dein Lieblingstext in Johannes 3, Vers 16 steht. Ein schöner Text. Ich kann mir vorstellen, dass die Pharisäer damals auch einen Lieblingsbibeltext hatten. Und wenn ich mir jetzt so überlege, was könnte für die Pharisäer so ein schöner Bibeltext sein, kann ich mir vorstellen, dass sie den Psalm 119 aus dem Alten Testament, den Psalm 119 wirklich sehr schön fanden. Das ist auch wirklich ein sehr schönes Kapitel. Das ist das längste aus der ganzen Bibel, der längste Psalm. Und es geht die ganze Zeit nur darum, wie schön das Wort Gottes ist und wie schön seine Gebote sind. Es wird über die Schönheit seiner Gebote gepriesen. Jeder Abschnitt beginnt mit einem neuen Buchstaben des Alphabets und jeder Vers mit einem Buchstaben des Alphabets und jeder Vers redet über die Schönheit der Gebote Gottes. Das ganze Alphabet, alle Sprache, die wir haben, redet über die Schönheit des Wortes Gottes und seiner Gebote. Und dieses Riesenkapitel, das nur von der Schönheit spricht, der Gebote, hört mit den Worten auf, Psalm 119, Vers 176. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Worte nicht. Jetzt, bevor Jesus das Gleichnis also zu Ende erzählt, kann ich mir vorstellen, dass viele Pharisäer vielleicht auch an diesen Psalm gedacht haben, den sie wahrscheinlich auch selber sehr schön finden und sich mit dem Schaf identifiziert haben, das verloren gegangen ist, weil sie suchen ja nach den Geboten Gottes und das heißt ja dort, ich bin wie ein verlorenes und verirrtes Schaf, suche mich, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Und dann redet Jesus weiter, beendet diesen ersten Teil vom Gleichnis und sagt, ich sage euch, so wird Freude sein, so wie sich dieser Hirte gefreut hat, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Damit sagt Jesus jetzt zwei Sachen. Zum einen glaube ich, dass er die Pharisäer erstmal vor den Kopf stößt, dass er den Spieß umdreht. Bis vor kurzem haben die Pharisäer gedacht, naja, sie sind ja offensichtlich das verloren gegangene Schaf, das Gott sucht. Und jetzt sagt er, nee, die Zöllner und Sünder, das sind die Leute, die ich suche. Es geht beim Gesetz beachten für Jesus nicht darum, ein perfektes Leben zu leben, sondern es geht für ihn darum, Buße zu tun. Dass die Sünder bereuen und ihr Leben verändern. Und das ist ihm wichtiger als ein fehlerfreies Leben vorzuspielen. Allein diese Tatsache, dass die Zöllner und Sünder so gut wegkommen in dem Gleichnis, war für die Leute vielleicht schockierend, aber Jesus sagt in dem Vers noch mehr. Eine zweite Sache, die er mit diesem Vers auch sagt, ist, dass es anscheinend, dass Jesus nicht nur das eine Schaf, die Sünder, sucht, sondern dass es anscheinend 99 Gerechte gibt, die der Buße nicht bedürfen. Jetzt erinnern wir uns, die 99 restlichen Schafe waren in der Wüste. Die waren, und dort in der Wüste war es lebensgefährlich für die ganze Herde, für alle Schafe. Und die restlichen 99 sind also auch irgendwie verlorene Schafe. Und Jesus sagt, diese 99 haben es einfach noch nicht verstanden. Die haben noch nicht Buße getan. Die haben keine Buße notwendig. Deshalb bleiben sie verloren. Das Gleichnis handelt eigentlich, das ist meine These, eigentlich nicht nur um das von dem einen verlorenen Schaf, sondern von den 100 verlorenen Schafen, die alle irgendwo in der Wüste sind, von denen eines gemerkt hat, ich habe Buße nötig. Und von 99 Schafen, die denken, wir sind schon sicher. Um den Pharisäern das zu sagen, erzählt Jesus dieses Gleichnis und erzählt alle drei Gleichnisse, die eigentlich zusammengehören. Nach diesem Schafsgleichnis erzählt er davon, von einem Groschen, der verloren geht, der eigentlich immer noch im Haus liegt, der eigentlich noch da ist, aber irgendwie doch nicht da ist, dem Gott hinterhergeht, um es zu suchen. Und dann erzählt er von zwei Söhnen. Der eine geht ganz weit weg vom Vater und der andere bleibt bei ihm, aber trotzdem sind beide irgendwie verloren. Jesus möchte den Pharisäern in dieser Situation, in diesem Gleichnis klar machen, dass auch sie Sünder sind, dass auch sie Buße nötig haben und dass auch sie gesucht werden sollen. Und dass Gott auch sie suchen möchte und dass sie deshalb nicht über andere urteilen sollen. Jesaja fasst das ziemlich schön zusammen, dieses Gleichnis, auch wenn er vor Jesus gelebt hat. Er spricht in Kapitel 53, Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Also damals mit meiner Schwester habe ich gelernt, dass man so auch bekannte Bibelgeschichten vielleicht nochmal neu lesen kann und auch in den bekanntesten Geschichten Neues lernen kann, Neues entdecken kann. Und dadurch habe ich auch wieder gelernt, dass wir selbst die besten Adventisten Buße notwendig haben. Und das möchte ich als Aufruf am Ende jetzt auch noch so sagen, dass wir Jesus notwendig haben, dass Jesus auch uns sucht, auch uns 99 verirrte Schafe, die immer noch in der Wüste stehen. Und Jesus sucht uns, und wenn er uns gefunden hat, nimmt er Muskelkater auf sich und einen kaputten Rücken. Er hat noch viel mehr auf sich genommen, er ist für uns gestorben, um uns nach Hause tragen zu können. Und zwar mit Freuden. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, danke, dass du uns führst, dass du uns nach Hause führen möchtest und dass du uns eigentlich sogar nach Hause tragen möchtest auf deinen Schultern. Und Herr, wir sind oft verlorene Schafe und wollen uns es vielleicht nicht mal eingestehen. Ja, bitte schenk uns da, bitte vergib uns und schenk uns da die richtigen Augen, um zu sehen, wo wir verloren gegangen sind. Und führ du uns wieder nach Hause. Und danke, dass du das tust. tun wirst, und zwar mit Freuden, dass du uns nach Hause trägst. Amen.